Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Gemeinde ist es gute Tradition, die erste Predigt im Jahr über die sogenannte Jahreslosung zu halten. Und wir haben sie gerade schon gehört. Und ich habe gedacht, ich werde mit dieser Tradition nicht brechen. Ich schließe mich einfach der Tradition an. Und deswegen werde ich die Predigt auch über die Jahreslosung halten. Aber was ist das überhaupt? Eine Jahreslosung. Kann man die kaufen? Wo gibt es die? Eine Losung ist ein Wahlspruch. Nach ihr will sich einer Gruppe Gleichgesinnter richten oder auch eine Gruppe will sich normen. Es ist gleichzeitig auch eine Zielangabe. Ja, so soll es sein, einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und das geschieht ganz demokratisch, wie so eine deutsche Jahreslosung zustande kommt. Jahr für Jahr wählen Christen aus der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen die Jahreslosung aus. Und ich glaube, bis 2017 stehen sie schon fest. Sie werden also immer im Voraus ausgelost. Seit 1930 ist das nun schon im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz auch, Praxis. Und heutzutage besteht diese Arbeitsgemeinschaft aus 24 kirchlichen Dachverbänden. Und das Gute ist, auch wir als Freikirche sind daran beteiligt, denn ein Dachverbund der Vereinigung evangelischer Freikirchen, ja, wo unsere Freikirche zugehört, ist da auch drin und die schlagen Bibelsprüche vor und am Ende gibt es zwei, die übrig bleiben und darüber wird dann demokratisch abgestimmt und durchgesetzt hat sich dieses Jahr dieser hier, Römer 15, Vers 7, wir haben ihn schon gehört. Und im Grunde genommen, weil wir ja eine Freikirche sind und ganz basisdemokratisch, sind wir alle daran beteiligt. Also auch du hast, wenn du so willst, die Jahreslosung ausgesucht. Wusstest du noch gar nicht, ne? Tja, so ist das in der Demokratie. Manches kriegt man gar nicht mit, was man anrichtet. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Als ich diesen Vers hörte, fiel mir sofort das Lied von Arno und Andreas ein. Arno und Andreas waren in den 80er Jahren das bekannteste deutsche christliche Popduo, zusammen übrigens mit Dieter Falk, den man ja jetzt mittlerweile aus Funk und Fernsehen kennt. Der war ja letztens bei so einer Castingshow in der Jury. Arno und Andreas, wer von euch war mal auf einem Arno und Andreas Konzert? Ja, vielleicht waren wir ja sogar auf demselben. Ja, ich war auch da. Genau, so sahen die Jungs aus. Ja, weder Arno noch Andreas. Das Lied ist von 1977. Und das Interessante war, es war 1993 in dem grünen Wiedenester Liederbuch. Das waren diese grünen Bücher mit dem Baum drauf. Das hat sich mittlerweile nicht mehr durchgesetzt, zum Glück. Das kam dann 1993 rein und wir haben das im Teenkreis und in der Jugend ständig gesungen. Nehmt einander an. Ne, kennt ihr vielleicht noch? Die damals gelebt haben, reicht einander die Hand, gesellschaftliche Normen bestimmen unser Leben und so weiter. Es war auch so ein bisschen politisch. Wer schwach ist, hat kein Recht mehr auf ein lebenswertes Leben oder gefragt sind nur deine Leistung und dein Geld. Der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens und ist auf ein Abstellgleis gestellt. Oder was ich bis heute noch so im Kopf habe, ist, lebt und denkt ein anderer nicht so wie wir, dann ziehen wir Mauern und Stacheldraht auf, nicht nur hier bei uns oder in deinem Kopf, sondern auch an vielen Plätzen. Damals ist die Mauer ja gerade gefallen, fällt mir das auf und so weiter und so fort. Tja, so war das damals. Wir hatten ja nichts. Aber es geht ja nicht um altes Lied, sondern um Gottes Wort aus der Bibel. Und da merkt man schon, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist also der Wahlspruch für 2015. Nach ihnen wollen sich Christen ausrichten und auch wir als EFG Wiedenest stellen uns unter dieses Motto. Und das ist ja irgendwie eine Anforderung, eine Aufforderung, eine Anweisung und die hat es in sich. Und das werden wir im Verlauf der Predigt merken. Vor allen Dingen hat die sich aber im praktischen Leben in sich. Weil über so einen Text kann man ja super reden. Nehmt einander an. Aber wie lebt man den im Alltag, in der Begegnung mit dem anderen? Die Losung zu leben, das ist die Herausforderung der Jahreslosung 2015. Und wie sagte schon der berühmte Fußballspieler und Trainer Adi Preißler, grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Entscheidend ist auf dem Platz. Wie leben wir die Jahreslosung gleich beim Kaffeetrinken, wenn Bruder XY und Schwester Z um die Ecke kommt und man denkt, alles am Anfang des Jahres, nur den oder die nicht. Dann sind wir auf dem Platz und da muss die Losung gelebt werden. Gucken wir uns zunächst mal den Zusammenhang der Jahreslosung an. Paulus schreibt den Römerbrief. Und hier haben wir mal ein Phantombild des Paulus, zusammengestellt vom LKA. Tatsächlich, die haben das mit Experten versucht. Und so soll Paulus also nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgesehen haben. Guckt ein bisschen böse, hätte man auch ein bisschen freundlicher zeichnen können, aber passt ungefähr. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, wahrscheinlich um das Jahr 58 nach Christus. Persönlich kannte er die Gemeinde nicht, sie ist nicht von ihm gegründet worden, aber er plant, diese Gemeinde zu besuchen, weil er möchte die Gemeinde als eine Base haben, als einen Stützpunkt, von dem er aus Spanien missionieren wollte. Er kennt also viele nicht und auf der anderen Seite kennt er doch ganz viele Leute. Das sieht man in den Grußlisten in Römer 16, denn er übermittelt lauter persönliche Grüße. Ja, Rom war so eine Stadt, da zog man hin, da zog man wieder weg. Und offensichtlich ist sein Brief auch so eine Art Vorstellungsschreiben. Gleichzeitig bittet er die Gemeinde für seinen geplanten Besuch in Jerusalem um Gebet. Dort soll er eine fette Kollekte, die die Christen damals zusammengelegt haben, übergeben, weil die Gemeinde in Not war. Und das schreibt er der Gemeinde auch. Und die Gemeinde in Rom bestand wohl aus Christen heidnischer und jüdischer Tradition. Heidnisch meint Christen aus allen Völkern, also heute würde man sagen Italiener oder Römer, die sich für Jesus entschieden haben, und aus Christen aus jüdischer Tradition, die quasi aus dem Judentum, aus den Synagogen in Rom dazu kamen. Die Christen jüdischer Tradition dürfte allerdings sehr klein gewesen sein in der Gemeinde, weil kurz bevor der Brief geschrieben ist, ist der römische Kaiser Claudius gestorben und er hatte ein paar Jahre vorher alle Juden und darunter fielen auch die Juden christlichen Glaubens aus Rom ausgewiesen. Mittlerweile war der tot und ein paar römische oder jüdische Judenchristen konnten in die Gemeinde zurückkehren. Und die Gefahr bestand jetzt so, dass die Judenchristen jetzt wieder so ein bisschen das Gesetz mit reinbrachten und das störte so ein bisschen die Christen aus den Völkern und deswegen gab es Spannung. Und Paulus macht auch deutlich, Leute, das Gesetz können wir jetzt hier gar nicht gebrauchen. Ja, du kannst nicht durch das Gesetz errettet werden. Durch Werke wird kein Mensch gerecht, es ist reine Gnade. Gnade befreit dich. Auf der anderen Seite haben die Christen aus den Nationen eine starke Dominanz gehabt, weil sie eine Gruppe waren. Und diese Gruppe scheint die Christen aus dem Judentum an die Seite gedrängt zu haben. Die haben keine Rücksicht auf diese Leute genommen, die ja aus einer ganz anderen Tradition kamen und auch noch stark Festtage feierten, auf gewisse Speisen achteten. Und deswegen lag so eine Spannung in der Luft, eine Spannung zwischen den jüdischen Christen und den heidnischen Christen. Und im dritten Hauptteil des Briefes, in dem sich die Jahreslosung befindet, geht es Paulus dann gezielt um das Zusammenleben innerhalb der Gemeinde. Es gab eine Spannung, so können wir lesen, zwischen starken Christen und schwachen Christen. Das Stark meint hier jetzt nicht das körperlich Starke, sondern bezieht sich auf den Glauben und den damit verbundenen Praktiken. Konkret ging es zum Beispiel um das Essen von Fleisch. Welches Fleisch darf gegessen werden? Auch Fleisch, was den Göttern geweiht wurde. Für den Judenchristen undenkbar, für manche Heidenchristen auch und für andere überhaupt kein Problem, weil es gibt ja keine Götter. Also kann man das Fleisch weihen, wen man will. Spielt ja keine Rolle. Aber im Zusammenleben merkt man dann, so einfach ist das nicht. Welche Feiertage soll man feiern? Ja? Darf man Wein trinken und wenn, wie viel? Das waren alles so Fragen. Und in den Versen 1 bis 6, unmittelbar vor der Jahreslosung, fordert Paulus die Starken auf, die Schwachen zu tragen. Und es ist klar, es darf keinen Rückfall in die Gesetzlichkeit geben, aber ein Mittragen unter Geschwistern ist angebracht. Und Jesus ist hier das große Vorbild. Nehmt einander an in euren Unterschiedlichkeiten, so wie Christus euch angenommen hat, schreibt Paulus, zum Lob Gottes, damit Gott geehrt wird. In der Gemeinde Rom, also in dem Text, in dem diese Jahreslosung geschrieben wird, herrschte also eine gespannte Stimmung zwischen Christen innerhalb einer Gemeinde. Zwischen einem starken Teil Christen mit heidnischem Hintergrund, die Mehrheit, und einem kleinen Teil jüdischen Hintergrund. Und von hier aus wechsle ich jetzt mal ins 21. Jahrhundert zu uns heute. Und hier lautet mein erster Punkt: Gemeinde ist Familie und kein Ponyhof. Gemeinde ist Familie und kein Ponyhof. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt: Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, das steht ja dafür, auf dem Ponyhof ist alles schön, kleine Kinder rennen rum, alles ist friedlich. Ja, jeder fühlt sich wohl. So ist Gemeinde nicht. Gemeinde ist auch heute keine spannungsfreie Zone. Wie soll das auch gehen, wenn Menschen wie du und ich miteinander leben? Gemeinde ist Familie, wir sind Brüder und Schwestern, wir haben Gott als unseren Vater. Und in jeder Familie gibt es Spannungen, es gibt Konflikte, Streit, und genauso gibt es Höhepunkte des Familienlebens, wo man sich als Familie genießt. Ich glaube, eine Gemeinde ohne eine gewisse Spannung ist blanke Theorie. Ich glaube, dann würden wir uns nämlich egal sein. Wir würden uns nämlich nicht anreizen zu guten Werken. Wir würden uns nämlich nicht ermahnen oder ermuntern. Und das verursacht ja alles Stress. Ja? Anreizen, ermahnen, ermuntern. Und das wäre uns egal. Gemeinde ist ja nicht ein Treffen von Freunden, die sich alle einander ausgesucht haben. Vielleicht geht das noch in einem Hauskreis, aber nicht in einer Gesamtgemeinde. Und wir wissen alle, Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Die werden einfach neu in eine Familie hineingeboren. Manchmal wird man sogar regelrecht entthront, wenn man der Erstgeborene war. Der verstorbene Theologe Wiart Popkes schreibt Folgendes: Bekanntlich sucht man sich Eltern und Geschwister nicht aus. Man bekommt sie an die Seite gestellt. Die Gemeinde ist kein Interessenverein, kein Privatclub, kein Freundschaftsverband und anderes. Vielmehr ist sie auf Partizipation angelegt. Gemeinschaft bedeutet nach dem Neuen Testament Anteil geben wie Anteil nehmen. Wir suchen uns einander nicht aus. Und in dieser Familie, Gemeinde, gibt es alte Menschen und junge Menschen, reiche Menschen, arme Menschen, deutsche und nichtdeutsche Menschen, hiesige und Russlanddeutsche, Sauerländer und Oberberger, Westfalen und Rheinländer. Es gibt sowas wie Männer und sowas wie Frauen. Das ist schon genug Spannung. Es gibt Menschen mit einem ästhetischen Bewusstsein und Menschen, die überhaupt nichts für Ästhetik übrig haben. Es gibt Menschen, die Wert auf Perfektion legen, und Menschen, die gerade die Nicht-Perfektion feiern. In unserer Gemeinde gibt es Menschen aus den unterschiedlichsten konfessionellen Strömungen. Manche wünschen sich mehr Liturgie in den Gottesdiensten, andere finden das sogar falsch. Es gibt Menschen, die alte Lieder mögen, und Menschen, die neue Lieder nur mögen. Manche lieben es, in Englisch zu singen, manche mögen das gar nicht, würden lieber mal gerne in Russisch singen. Andere sind visionär und lieben das Risiko. Andere verwalten lieber und mögen Beständigkeit. Es gibt Gesunde und Kranke. Es gibt Menschen, die andere tragen können, und Menschen, die getragen werden müssen. Ich zitiere: Gemeinde Jesu ist eine Gemeinschaft von Armen und Reichen, Juden und Arabern, Deutschen und Türken und Iranern und Kongolesen, eine Gemeinde von Frauen und Männern, von Popfans und Country-Sängern, von Knoblauchessern und Verabscheuern, von emotionalen und nüchternen Menschen. Diese Liste könnte den Rest des Gemeindebriefs füllen, schreibt Ansgar Hörsting, der Präses der FEGs, zur Jahreslosung 2015. So ist das eben in einer Gemeinde. Was ich damit sagen will, Gemeinde ist kein Ponyhof. Gemeinde ist Familie. Sie wird kein Ponyhof und das ist sie auch nie gewesen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Dietrich, oder zum ersten Mal heute, Dietrich Bonhoeffer zu Wort kommen lassen. Er schreibt zwar in seinem Buch Gemeinsames Leben nicht direkt über die Gemeinschaft in einer Kirche, aber er überschreibt über christliche Gemeinschaft. Und die wird ja unter uns in einer Gemeinde gelebt. Und unter anderem schreibt er das hier. Wer mehr haben will als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, und das ist ja eine ganze Menge, der will nicht christliche Bruderschaft. Der sucht irgendwelche außerordentlichen Gemeinschaftserlebnisse, die ihm anderswo versagt blieben. Der trägt in die christliche Bruderschaft unklare und unreine Wünsche hinein. Wow! Ja? Wer mehr will als das, was Christus unter uns gestiftet hat? Und Christus hat nicht die gleiche Musik unter uns gestiftet. Ja? Oder auch nicht denselben Predigtstil. Oder auch nicht dieselbe Farbe des Gebäudes. Das hat alles Christus nicht unter uns gestiftet. Ich finde es eine herausfordernde Aussage. Aber er hat noch eine viel herausforderndere. Und zwar diese hier. Er sagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und der, ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Das finde ich eins der herausforderndsten Zitate zum Thema Gemeinde. Und dieses Zitat musste ich persönlich schon oft durchbuchstabieren. In meiner Herkunftsgemeinde, in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit und in meinem hauptberuflichen Dienst. Ich gehe so weit, dass ich sage, dieser Satz hat mich persönlich, mich Veit, schon oft vor Hochmut und Stolz zurückgeholt. Und er wird das sicher noch ein paar Mal tun. Wenn ich meinen Traum, meine Vision von Gemeinde mehr liebe als euch, ja, dann ist das ein Fehler. Dann mache ich meine aktuelle Gemeinschaft kaputt. Dann wechsle ich auch ständig Gemeinden, weil ich ja nur meine Vision lebe, meinen Traum von Gemeinde liebe, aber nicht die Gemeinschaft. Dann muss ich wechseln. Ich finde das sehr herausfordernd, was Bonhoeffer hier sagt. Und ich muss das immer wieder verstehen, dass Gemeinde kein Ponyhof ist. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich jetzt darüber unterhalten, wie wir uns jetzt auf dieser Gemeinde-Range verständigen können, wie wir jetzt miteinander leben können, wie wir den anderen jetzt annehmen können. Jetzt sind wir also auf dem Platz. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Wir sollen uns annehmen. Uns untereinander, ich dich, du mich, wir uns gegenseitig, zur Ehre Gottes. Es geht um Gott bei der ganzen Sache. Wenn wir uns annahmen, wird Gott verherrlicht. Paulus verweist die Christen in Rom auch nach diesem Vers direkt auf Christus. Er sagt, Christus hat das Versprechen an die Juden, an Israel eingelöst. Er ist der versprochene Retter. Und er sagt, darin sind auch alle anderen Nationen eingeschlossen, die Heidenchristen. Und alle sollen jetzt Gott anbeten. Und wenn man das so liest und das weiß, dass es eine Spannung gab zwischen den Juden und den Heidenchristen in der Gemeinde, dann hört man das so ein bisschen. Na ja? Von euch allen als Heiden- und Judenchristen, für euch alle ist Jesus doch gekommen. Das ist doch unsere gemeinsame Hoffnung. Leute, und deswegen haben wir Hoffnung, wenn wir jetzt hier leben, um 60 nach Christus. Und das tun wir gemeinsam. Weil sich die Christen in Rom annehmen, leben sie hoffnungsvoll. Und das können wir auch auf Wiedenest 2015 übertragen, weil wir uns annehmen, weil wir Gemeinschaft haben in Jesus Christus, der unser aller Herr ist, weil Gott unser Vater ist, leben wir hoffnungsvoll, auch für 2015. Die Annahme untereinander ist also mehr als ein höflicher Stil, ist mehr als deutsche Höflichkeit, sondern sie wurzelt darin, dass wir alle oder ich persönlich von Jesus Christus angenommen bin. Und das ist ja Wahnsinn, das muss man ja erstmal verstehen. Ich bin angenommen in meiner tiefsten Persönlichkeit als Veit Klasberg. Du bist angenommen. Paulus schreibt das im Römerbrief, Kapitel 8. Jesus Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Nicht erst, nachdem wir irgendwie perfekt gelebt haben, nachdem mit unserer Persönlichkeit alles gestimmt hat oder so. Nein, als es uns so richtig schlecht ging, als wir im Zustand der Sünde gelebt haben, als wir den größten Mist gemacht haben, da ist Jesus für uns gestorben. Da hat er uns angenommen. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Den hat er hier hingeschickt, als wir im Dreck waren. Wir mussten noch nicht mal sauber machen, sondern im Dreck ist er geboren worden. Gott liebt uns mit unseren Fehlern und Schwächen. Er liebt uns total. Und der Gipfel, finde ich, ist 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind Gottes Kinder, wenn wir Jesus angenommen haben. Und zwar ganz und gar. Wir sind nicht nur Gottes Freunde. Auch nicht schlecht, ne? Sind wir ja auch, aber nicht nur. Wir sind auch nicht Gottes Mitarbeiter, sind wir auch. Aber nicht nur, denn das wäre zu wenig. Wir sind nicht seine Pflegekinder, sondern Gott hat uns adoptiert mit Haut und Haaren. Wir sind voll Gottes Kind. Mehr Kind geht nicht. 100% Kind Gottes. Mit Stärken und mit Schwächen. Gott hat uns angenommen, als er wusste, wie wir ticken. Das befriedigt unsere größten Bedürfnisse nach Annahme. Ich weiß, das ist die Theorie. In der Praxis ist das manchmal schwierig zu begreifen. Aber in der Theorie ist das so. Und das sollte doch dazu führen, schreibt Paulus, dass wir den anderen annehmen können. Weil er ja auch so angenommen worden ist. Weil er ja auch 100% Gott, Kind Gottes ist. Das heißt, er ist 100% mein Bruder oder 100% meine Schwester. Er hat auch Gott zum Vater. Natürlich heißt das jetzt auch, dass wir uns ermuntern und ermahnen. Christus hat uns auch nicht angenommen, damit wir so bleiben, wie wir sind. Jesus nimmt uns an und dann möchte er uns formen. Er möchte uns verändern. Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Jesus nimmt uns an, wie wir sind, aber er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Er möchte, dass wir uns verändern. Und so ist die Begegnung zwischen Menschen auch. Wir begegnen uns, wie wir sind, aber in der Begegnung mit dem anderen verändern wir uns ja. Sonst wären wir uns ja egal. Wir werden herausgefordert, uns zu verändern. Und wir kennen Bibelstellen, wie zum Beispiel die aus dem Hebräerbrief: Reizt euch gegenseitig an zu guten Werken. Der andere reizt mich an. Er verändert mich. Und deswegen lassen wir uns herausfordern und deswegen korrigieren wir uns sogar manchmal gegenseitig, weil uns der andere nicht egal ist. Wir wollen ja auch den anderen nicht in sein Elend rennen lassen. Und gleichzeitig möchte ich nicht, dass ihr mich in mein Elend rennen lässt. Wir kümmern uns doch umeinander und das bedeutet, dass wir uns auch verändern. Das Motiv dabei darf aber nicht egoistisch sein. Wer in einer ganz normalen Familie so lebt, als ob es nur um ihn ginge, der macht die Familie kaputt. Man kann nicht Familie leben. Ich kann nicht als Vater sagen, das Entscheidende an der Familie Glasberg ist, dass es mir gut geht. Das ist Schwachsinn. Dann wären wir eine Familie kaputt. Und das geht auch nicht in der Gemeindefamilie. Das geht nicht. Der andere ist auch Kind. Der andere ist so wie ich angenommen. Alle sind anders, ich auch. Alle sind angenommen, ich auch. Im Herbst 2013 hatten wir als Gemeindeleitung ein Treffen mit Pastor Heinrich Christian Rost, der hat dann auch hier gepredigt. Und wir hatten eine Andacht mit ihm als Gemeindeleitung. Und am Ende dieser Andacht hat er uns herausgefordert, wir sollten aufstehen und sollten unserem Mitältesten angucken und ihm sagen, mit Namen XY, ich achte dich höher als mich selbst. Ja. Kennt man ja, steht ja in der Bibel, du sollst den anderen höher achten als dich selbst, annehmen. Ja, aber sag das mal zu deinem Mitleiter. Gut, kommt drauf an, wer neben einem steht. Ja, ihr erinnert euch, ne? Ja, es war beeindruckend. Ja, wir haben es durchgezogen. Ja, es war beeindruckend. Dem anderen ins Auge zu gucken und zu sagen, ich achte dich höher als dich selbst. Boah, ja, kann mich noch wie heute daran erinnern. schon 1,5 Jahre her. Und es war auch cool. Und das geht für mich in die Richtung, die Paulus schreibt, ne? Wie die Aufforderung auf dem Platz jetzt für mich lebbar ist. Versuchen, den anderen in der Gemeinde, nicht nur im Leitungsteam, sondern generell, höher zu achten als mich selbst. Vielleicht noch ein nicht zu Ende gedachter praktischer Tipp an dieser Stelle. Und ich bin mir unsicher, habe lange überlegt, ob ich diesen Tipp weitergeben soll. Aber ich traue euch zu, dass ihr den reflektiert. Reflektiert mal, ob das stimmt, was ich sage. Ich habe das noch nicht zu Ende gedacht. Beim Einander annehmen kann vielleicht ja auch das sogenannte Schubladendenken helfen. Oft wird ja gegen das Schubladendenken gewettert. Man darf nicht in Schubladen denken. Aber meine Frau, die hat mich letztens auf einen Artikel hingewiesen, in dem wird das Schubladendenken sogar empfohlen. Schubladen schaffen ja Ordnung. Wenn ich zu Hause keine Schubladen hätte, dann würde das Chaos ausbrechen. Schubladen schaffen somit auch Ordnung in Beziehungen, so der Autor. Deswegen darf man Leute einordnen. Wenn ich sie einordne, kann ich ihnen besser begegnen. Wichtig ist nur, dass wenn ich merke, der Typ oder die Typin ist in der falschen Schublade, dass ich sie dann wieder umsortiere. Das mache ich ja zu Hause auch. Da liegt plötzlich ein Löffel bei den Gabeln. Den lasse ich ja da nicht liegen. Den packe ich dann wieder zu den Löffeln. Oder wenn die Unterhose plötzlich bei den Socken ist, dann sortiere ich um. Und so sagt der Autor, so müssen wir das in der Begegnung untereinander auch machen. Pack ruhig in Schubladen. Ne? Und wenn du merkst, der andere passt, weil das schafft Ordnung. Und wenn du merkst, der andere passt nicht, dann sortier den um. Ja, aber Schubladen, sagt er, brauchen wir. Ich persönlich fand den Gedanken faszinierend. Warum nicht Leute in Schubladen packen, um mit ihnen vernünftig umzugehen? Wie gesagt, vielleicht ist es auch schon wieder viel zu menschlich gedacht. Ja, vielleicht passt es gar nicht zu dem Anspruch der Jahreslosung. Vielleicht ist das schon wieder keine Annahme mehr, aber ihr müsst mal weiter darüber nachdenken. Auf jeden Fall denke ich, wenn wir die Jahreslosung auf dem Platz leben wollen, dann müssen wir verstehen, wir sind voll und ganz angenommen. Wir sind Kind, 100%. Und deswegen sollen wir den anderen, der auch 100% ist, auch annehmen. Und daraus resultiert Veränderung. Das geht gar nicht anders und das ist auch gut so. Wie kann die Jahreslosung jetzt praktisch werden? Ich schlage 2 Möglichkeiten vor und am besten ist beide umsetzen. Lies nochmal zu Hause Römer 15, 1 bis 14. Das ist der Zusammenhang der Jahreslosung. Dadurch wird nochmal einiges klar, wie sie gemeint ist. Das dauert 3 Minuten und dann nimm dir nochmal 5 Minuten Zeit, darüber nachzusinnen. Sinn. Ja, Römer 15, 1 bis 14 lesen. Und das andere, was wir gleich machen können in einer kurzen Zeit der Reflexion, bevor wir nochmal das Lied singen, was Ebi und Carola uns schon vorgestellt haben. Wir haben eine Gemeindeliste jetzt mit Fotos, ne? Oder du kannst dich auch hier umgucken. Scan mal innerlich die ganze Gemeinde und überleg, welche 2 Typen nehme ich mir 2015 vor, knöpfe ich mir vor, um sie ganz besonders anzunehmen. Welche 2 Leute nehme ich mir vor, um sie 2015 ganz besonders anzunehmen? Wir wissen, wir sollen das mit allen machen. Ja, aber wir können es auch ja mit 2 extra gut machen. Ne? Und dann nimm Leute, wo du sagst, oh, das ist eine Herausforderung. Ja, das ist eine Herausforderung, weil der ist ja nun oder die ist ja nun ganz anders wie ich. In einem Gemeindebrief, in dem von meiner Heimatgemeinde oder Ursprungsgemeinde habe ich gelesen, da schreibt der Gemeindeleiter, na, das neue Jahr, das fängt ja gut an, ja, mit so einer Jahreslosung. Super, stimmt irgendwie, habe ich gedacht. Die letzte Jahreslosung war irgendwie entspannter. Da ging es um Gottes Nähe und um Glück. Ja, war alles ganz toll. Und jetzt so eine Aufforderung. Er schreibt, das ist fast schon Überforderung. Nehmt einander an. Aber weil wir von Christus angenommen sind, ist es, meine ich, keine Überforderung, das schreibt er dann auch, sondern eine Herausforderung. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das für unsere Gemeinde ganz passend. 2015, da wird es einige Reibungsflächen geben. Wir müssen das Thema Finanzen zusammen lösen. Wir machen ein Foto-Event, sowas haben wir noch nie gemacht. Wir wollen Menschen erreichen, wir fahren zusammen auf eine Freizeit und verbringen Wochenende miteinander. Wir haben neue Mitarbeiter eingestellt, einen Jugendreferenten. Das alles bringt Veränderungen mit sich. Und ich habe gedacht, eigentlich kommt diese Losung für unsere Gemeinde genau richtig. Wenn wir verstehen, dass Christus uns angenommen hat, dann können wir uns auch annehmen und damit wird Gott geehrt und andere wiederum werden erkennen an der Liebe untereinander, dass wir Nachfolger von Jesus sind. Aber können wir das schaffen? Können wir das schaffen? Das ist ja letztendlich die Frage. In der Kinderserie Bob der Baumeister, ne? Da wird in jeder Folge diese Frage gestellt. Können wir das schaffen? Bob und sein Team, die stehen immer vor Hammer-Herausforderungen. Irgendwelche irren Bauprojekte. Der Bob ist Chef einer Baufirma und hat ganz viele Maschinen. Und alle Maschinen können sprechen. Und dann läuft da noch Knolle rum, so eine Vogelscheuche. Ich sage euch, die muss man erstmal annehmen. Und dann ist da wieder so ein irgendwie so ein schwieriges Bauprojekt zu stemmen, möglichst gestern fertig werden. Und alle sind verzweifelt. Und irgendwann ruft eine Maschine, die Speismaschine von mir aus, Leute, können wir das schaffen? Und alle Maschinen antworten, jo, wir schaffen das. Mal sehen, ob das hier auch klappt. Gott sagt uns, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Ich frage euch, können wir das schaffen? Ja, wir haben ja noch ein Jahr Zeit. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.